Nachdem das letzte Interview bei euch so gut angekommen ist, haben wir heute wieder einen Gast bei uns im Social Wedding Talk Podcast. Und zwar Tanja Kugelmann von Papierromantik. Tanja ist Papeteriedesignerin für Hochzeiten und Events und wird uns heute Einblicke in ihr Business und ihre Reise in der Hochzeitsbranche geben. Viel Spaß mit dieser Interviewfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Getting Ready im Online-Marketing. Wir sind Luisa und Sabrina von Get Social und zeigen dir in diesem Podcast, wie du dein Hochzeitsbusiness online sichtbar machst und welche Strategien für Hochzeitsdienstleister wirklich funktionieren. Lass uns loslegen mit dem Social Wedding Talk.
Hallo und herzlich willkommen im Social Wedding Talk. Wir haben, wie schon angekündigt, heute einen Gast und zwar die liebe Tanja. Hallo und herzlich willkommen, Tanja.
Hallo Sabrina, hallo Luisa.
Hi, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bist und wir haben fleißig Fragen gesammelt. Das war gar nicht so schwer, weil es sind wirklich extrem viele Fragen gekommen, sei es über unseren Social Wedding Club oder auch über die Story. Auf jeden Fall war das Interesse sehr, sehr groß, da freuen wir uns richtig doll drüber und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal rein.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich bei eurem Podcast heute zu Gast sein darf und ich freue mich natürlich riesig, dass das Interesse so groß ist und ich bin schon ganz gespannt.
Ja, cool. Dann, Tanja, ich würde sagen, vielleicht starten wir einfach mal rein, wer dich noch nicht kennen sollte. Wir verlinken übrigens auch deinen Instagram-Account mal in den Shownotes, da kann man direkt mal sich ein Bild machen. Aber ansonsten erzähl doch gerne mal was zu deinem Werdegang, eine kurze Vorstellung vielleicht.
Gerne. Also ich bin Tanja, wie ihr eben gehört habt. Ich bin gelernte Mediengestalterin und ja, kam eigentlich zur Hochzeitspapeterie so ein bisschen durch meine eigene Hochzeit. Und haben mein Mann und ich im Oktober 2019 geheiratet. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe dann natürlich selbst die komplette Hochzeitspapeterie designt. Und damals hatte ich, wie ich es so liebevoll nenne, noch keinen Maschinenfuhrpark, so wie ich es jetzt habe, aber habe dann das Design erstellt und musste dann natürlich das externe Druck geben. Es war dann gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und mit der ersten Druckerei war ich ein bisschen unzufrieden. Mit der zweiten Druckerei hat es dann auch nicht so funktioniert. Aber wie es dann so ist, also ich gucke natürlich auch mit einem anderen Auge drauf, muss man natürlich sagen. Wenn man aus der Branche kommt, hat man halt einfach einen anderen Blick dafür. Und uns ist dann die Zeit auch so ein bisschen weggelaufen und die Einladungen mussten raus. Und mich hat es in der Hinsicht so geärgert, weil ich halt nicht hundertprozentig zufrieden war und es jetzt nicht mein totaler Anspruch war, den ich da jetzt auch unseren Gästen geben wollte. Und dann war es so, dass mich das Thema aber nicht losgelassen hat, weil ich auch so viel Feedback von unseren Gästen bekommen habe, wie schön es war, wie detailverliebt. Und wie wir alle wissen, kam ja dann Corona. Und dann kam ich so ein bisschen ins Überlegen, das Gedankenkarussell und ich habe irgendwann gemerkt, was brennt denn da so in mir? Was ist es? Es lässt mich nicht los. Und habe dann echt angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und habe dann, mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber es gibt halt wirklich Papeteriedesigner, die speziell dafür eben da sind und Hochzeiten und Events mit Papeterie oder mit hochwertiger Papeterie ausstatten. Und dann habe ich da so ein bisschen recherchiert und geforscht und einfach auch mal hypothetisch überlegt, was wäre, wenn ich mich in diesem Bereich selbstständig machen würde. Es war für mich eigentlich vorher nie ein Thema. Aber der Wunsch war dann irgendwie so groß, das Thema Papeterie wieder aufzunehmen. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Mein damaliger Arbeitgeber hat durch Corona unbezahlten Urlaub angeboten. Und dann dachte ich mir, der Witter, der ich bin, komm, jetzt alles oder nichts, ganz oder gar nicht, ich probiere das aus. Ich reiche den unbezahlten Urlaub ein und starte direkt von null oder direkt in die Vollzeit-Selbstständigkeit. Hab dann recherchiert, hab einen Sparplan von mir aufgelöst, hab mir meine erste Heißprägemaschine, eine 30 Jahre alte Prägemaschine aus England bestellt, hab dann den Instagram-Account aufgesetzt, die Homepage, das Gewerbe gegründet. Ja, und dann ging's eigentlich los.
Ja, Wahnsinn. Also du bist direkt von vornherein, klar, dann durch die Möglichkeit deines Arbeitgebers wirklich all in gegangen, ne? Würdest du sagen, das hat deinen Start in die Selbstständigkeit erleichtert, dass du dich voll und ganz darauf konzentrieren konntest? Oder welche Herausforderungen hattest du so am Beginn deiner Karriere eigentlich dann?
Also ja und nein, weil zum einen ist natürlich der Druck relativ hoch, wenn man natürlich dann kein Einkommen mehr hat und dann wirklich auch alle Kosten, die halt anfallen, Miete, Lebensunterhalt irgendwie tragen muss. Und das war in der Hinsicht natürlich ein größerer Druck, sage ich mal, als wenn man jetzt erstmal nebenberuflich startet. Aber auf der anderen Seite konnte ich mich halt so voll und ganz wirklich hineinstürzen und alle Energie in mein Business stecken.
Ja, aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen Druck hat dahinter, weil wir hören es eben auch ganz oft von anderen Dienstleistern, die nebenberuflich selbstständig sind, dass sie dann eben sich auch ein bisschen vielleicht ausruhen auf dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit, weil man hat ja nicht diesen Druck, man hat ja einen sicheren Hauptjob und manchmal ist es dann vielleicht auch dieser Druck eben vielleicht gar nicht so schlecht, weil man dann einfach auch weiß, okay, man muss jetzt eben auch was machen und wenn man nebenberuflich selbstständig ist, dann kann man viele Dinge vielleicht auch oftmals einfach ein bisschen aufschieben, oder? Was denkst du?
Absolut, weil bei mir war es halt dann auch so, ich wollte ja auch wissen, funktioniert es, kann es funktionieren und dafür muss ich halt mehr als 100% geben.
Ja.
Und hast du dann, also du hast gesagt, du hast dann ganz schnell deine Website hochgezogen, Instagram-Account gemacht, Gewerbe angemeldet etc. Und hast du dann deinen Fokus direkt von Anfang an auf Social Media gelegt oder wie ist dein Vorgehen gewesen? Also was war deine Strategie?
Ja, also ich habe wirklich ganz klar den Fokus auf Instagram gelegt und habe da dann ja direkt nach Gewerbeanmeldung meinen Account veröffentlicht und dann halt wirklich angefangen. Ich habe davor schon ein bisschen Portfolioaufbau betrieben, habe ein paar Designs erstellt, habe mich natürlich mit meiner Prägemaschine auseinandergesetzt, damit ich halt auch Material habe, was ich zeigen kann. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell auch in die Hashtag-Strategie gegangen, dass ich wirklich geguckt habe, okay, welcher Beitrag performt gut, warum performt jetzt der Beitrag 2 Wochen später vielleicht nicht mehr ganz so gut, obwohl man ein ähnliches Themengebiet hat, zum Beispiel eine Menükarte auf einem schön gedeckten Tisch mit eventuell den gleichen Hashtags und habe da wirklich dann die Statistiken durchgeforstet und mir wirklich halt dann überlegt, okay, woran könnte es liegen, was kann ich beim nächsten Mal verbessern, es war viel Trial, viel Error, aber so habe ich dann relativ schnell eigentlich an Reichweite gewonnen auf Instagram.
Super spannend. Also auch, dass du eben Trial and Error mit reinwirfst, das ist was glaube ich, ganz oft leider nicht so ganz berücksichtigt wird, weil man kann ja extrem viel testen auf Instagram und durch die ganzen Insights bekommt man ja wirklich auf dem Silbertablett im Prinzip serviert, was ist gut und was funktioniert nicht so gut. Und man muss sich im Prinzip dann nur eben seine Schlüsse draus ziehen. Also du hast jetzt mit einer Hashtag-Strategie im Prinzip gestartet. Jetzt mittlerweile ist es ja leider so, dass man Hashtags gar nicht mehr folgen kann. Musstest du jetzt deine Strategie auch anpassen?
Ja, also ich arbeite jetzt halt mit Keywords und versuche halt schon in der Caption selber relativ viele Keywords mit einzubinden und ja, hoffe natürlich auch einfach, dass das Bild oder mein Produkt an sich natürlich dann auch schon die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Und hast du dann auch deinen ersten Kunden über Instagram generiert?
Ja, genau. Das kam relativ schnell. Ich glaube, nach 4 Wochen war es dann sogar ein relativ großer Auftrag, wirklich Komplettpaket von der Save-the-Date-Karte über Einladung, Menükarten, Kirchenheft, Dankeskarte. Also das ging dann wirklich relativ schnell. Also die ersten Anfragen kamen nach 2-3 Tagen schon, wo ich total überrascht war. Aber das verlief dann eher so ein bisschen im Sand. Ich glaube, das war so Interessen, was kostet die Karte, womit müssen wir rechnen, wie ist der Ablauf, einfach mal ein bisschen, ja, nachforschen. Aber es ging doch relativ schnell, dass ich da ja Reichweite gewonnen habe. Da war ich selber ganz überrascht.
Ja, super, super spannend. Woher hast du denn so dein Wissen genommen über die Plattform und auch über das Thema Marketing, als du jetzt gestartet hast? Hast du dich da einfach irgendwie belesen, reingefuchst oder wie bist du da vorgegangen? Hast du irgendwo ein Coaching, einen Kurs gemacht oder hast du das wirklich alles dir komplett selbst angeeignet?
Ich habe es mir echt selbst angeeignet. Ich habe eben viel ausprobiert. Ich bin viel auch nach meinem Bauchgefühl gegangen. Was funktioniert jetzt? Was möchte ich zeigen? Wo möchte ich hin? Habe mir relativ schnell auch Gedanken über meine Zielgruppe beziehungsweise über die Nische gemacht und konnte halt dann auch direkt spezifizieren.
Ja, ganz super, dass du das ansprichst, nochmal auch das Thema Zielgruppe und Positionierung, weil da scheitert es ja bei vielen oft schon, ne? Weil wenn du jetzt sagst, du hast viel nach Bauchgefühl gemacht, also bei vielen impliziert das ja nicht, dass man sich dahingehend dann schon Gedanken über Zielgruppe und Positionierung macht, ja? Also das ist ja dann schon also eine strategische Vorgehensweise und ja, vielleicht doch gar nicht so viel Bauchgefühl. Klar, natürlich hat man vielleicht selber auch so einfach eine Vorstellung von dem, wie soll das rüberkommen und was möchte ich nach außen präsentieren, aber du hast ja dadurch, dass du sagst, hast dir Gedanken gemacht über Zielgruppe, Positionierung und hast dann wirklich auch deinen Content analysiert, also das finde ich schon eine sehr, sehr strategische Vorgehensweise, oder?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, Bauchgefühl habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal ist es so, man macht es gar nicht mal, nur weil man irgendwie jetzt keine Excel-Liste oder sowas führt, ja. Ist es ja trotzdem eine Strategie. Also allein das ist schon mal der Wahnsinn, dass du das gemacht hast. Von Anfang an so professionell und nicht einfach nur drauf losgepostet. Hauptsache, ich habe heute was rausgehauen, sondern wirklich mit Hand und Fuß und überlegt, warum könnte es sein, dass der letzte Post nicht so gut gelaufen ist? Also das ist schon eine Social-Media-Strategie. Da bist du echt gut gefahren von Anfang an. Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle. Und für dich ging es ja dann auch relativ schnell. Tatsächlich hast du ja auch erzählt. Dein erster Auftrag schon nach 4 Wochen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und vielleicht hast du ja auch einen ultimativen Tipp, sag ich mal, um kontinuierlich erfolgreich Designaufträge zu generieren. Das war auf jeden Fall auch eine Frage aus der Community von anderen Papeteriedesignern, die auf jeden Fall auch zu dir aufsehen. Und vielleicht hast du da ja den einen oder anderen Tipp.
Ich weiß gar nicht, ob man es Tipp nennen kann, dass man sagt, okay, man befolgt jetzt Regel 1, mach das, Regel 2, tu dies, sondern ich glaube, es ist wirklich, und das hat auch wieder mit Social Media zu tun oder generell mit Marketing, in die Sichtbarkeit kommen und vor allem in der Sichtbarkeit auch bleiben, dass man halt wirklich die Leute anspricht, beziehungsweise dass die Kunden einen finden. Und dazu gehört dann natürlich harte Arbeit, Ausdauer, Disziplin, Kontinuität. Dass man da wirklich am Ball bleibt. Also das ist so das, was ich zumindest gemacht habe. Also es ist ja jetzt trotzdem kein Rezept, was man auf jeden wahrscheinlich dann übertragen kann, weil natürlich auch jeder seine Persönlichkeit mit reinbringt. Aber wahrscheinlich ist es schon so ein Grundprinzip. Harte Arbeit, Fleiß, Ausdauer, dranbleiben, ja.
Ja, finde ich aber super, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist für viele ganz, ganz wichtig, mal wieder zu hören, dass man wirklich dranbleibt, weil es ist manchmal frustrierend, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Mal die Woche postet, sich da mega die Gedanken macht und super viel Zeit investiert und es passiert nichts, aber es ist einfach wirklich ein richtiger Marathon. Ja. Man muss da einfach dranbleiben, man kann da nicht so kurzfristig denken und man kann auch nicht erwarten, dass man nach 1-2 Wochen, nachdem man es umgestellt hat und sagt, okay, jetzt gebe ich Gas, dass dann direkt hier der große Umbruch passiert. Aber ich glaube, wenn es dann einmal float, dann float es auch. Da hat man so ein bisschen den Dreh raus. Dann kommt der neue Algorithmus, dann fängt es wieder an. Also man muss da wirklich, wie du sagst, immer dranbleiben, damit man einfach nicht hinten runterfällt. Weil letztendlich gewinnt man über Social Media so einfach Kunden organisch, kostenlos, wenn man es so sieht. Es kostet einfach in Anführungszeichen die Zeit und ansonsten liegt es bei dir. Und das finde ich einfach so cool bei Social Media.
Absolut, ja.
Ja gut, dann würde ich sagen, was auf jeden Fall auch noch vielleicht sehr, sehr interessant ist, zumindest wurde das nämlich auch viel gefragt, es ging nämlich nicht nur um das Thema Brautpaare, also wie du deine Designaufträge für Brautpaare generierst, das haben wir jetzt auf jeden Fall geklärt, das ist hauptsächlich über Social Media. Wie viel Prozent würdest du sagen ist Instagram und wie viel ist Website bei dir?
Also ich würde sagen Instagram 75%, Webseite 10%. Und was ich jetzt zusätzlich noch seit 1,5 Jahren mache oder mich unterstützen lasse, ist Pinterest. Und da fängt das jetzt wirklich auch an, so langsam Anfragen zu generieren. Und da habe ich mir auch sagen lassen, Pinterest ist ein Medium, das braucht noch länger, bis es anläuft. Also das kann bis zu 6 Monaten dauern. Und da ist es auch wieder so, nicht aufgeben, dranbleiben, weiter pinnen.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber dafür ist Pinterest halt sehr, sehr nachhaltig. Das heißt, wenn du dort einmal, also es dauert halt einfach länger, bis die Sachen funktionieren. Aber wenn du etwas hast, was funktioniert, dann auch über Jahre hinweg, ne, wenn du Glück hast, ja. Und ich meine, gerade Papeterie oder allgemein eigentlich die Hochzeitsbranche, die ist ja wirklich prädestiniert für Pinterest. Also ihr habt alle so tolle Bilder, dann macht eure Style-Shootings und wirklich, da entstehen so schöne Dinge. Und dann ist es auch einfach schade, finde ich, wenn man so schöne Bilder und sich so lange Zeit auch nimmt, um zum Beispiel ein Style-Shootings zu planen und dann postet man davon 2 Bilder auf Instagram und dann war's das. Das ist halt super schade. Und bei Pinterest hast du halt echt die Möglichkeit, das alles nochmal rauszuhauen und dass es wirklich immer wieder gefunden wird von allen neuen Bräuten auch. Und das ist das Schöne daran, oder?
Genau, ja.
Ja, genau. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf einen anderen Bereich kommen. Kurz mal von den Bräuten weg und zwar zum Bereich Premium-Events und Corporate-Events. Da hast du ja auch schon Fuß gefasst. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen berichten, wie es so dazu kam und vielleicht auch für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, mal einen ganz kurzen Exkurs.
Ja, also Premium-Events beziehungsweise Corporate-Events sind Firmen-Events oder Produkt-Lounges. private Feiern im Endeffekt, Gender Reveal Partys, Geburtstage, Jubiläen, solche Sachen. Und da habe ich bis jetzt eigentlich die Aufträge immer durch vergangene Kundenprojekte generiert. Und da kam relativ viel durch Empfehlungen. Also das war jetzt ein ganz anderer Bereich dann letztendlich, wie die Aufträge generiert wurden. Gar nicht über Social Media, sondern wirklich, gut, wahrscheinlich sind die Aufträge davor schon über Social Media generiert worden und man hat dann natürlich die Kundenbindung aufgebaut, der Stil, die Qualität hat dem Kunden gefallen und dadurch sind dann die Folgeaufträge eben entstanden.
Ja, das hören wir ganz oft, sowas von wegen, ja, aber das und das kam nicht durch Social Media, sondern die Person hat mich dann über Google gefunden. Ja, kann sein, sagen wir ganz oft, ja, dass sie dich dann über Google am Anfang vielleicht irgendwie gefunden haben oder andersrum. Sie finden dich über Google, aber letztendlich buchen sie dich aufgrund von Instagram, weil sie eben über Instagram sehen, was du kannst. Sie bauen eine Bindung, sage ich jetzt mal, zu dir auf. Und ja, dann stimmt es zwar, dass sie dich über Google gefunden haben, aber ganz oft hätten sie niemals gebucht, wenn sie jetzt nur Google gehabt hätten, weil dann ist es so unpersönlich und man weiß gar nicht so genau, wie du arbeitest oder wie die Person arbeitet. Und durch Instagram hat man dann eben diesen Kick bekommen, ja, okay, das ist die Person für mich, das ist der Dienstleister für mich und dann kam es zur Buchung. Und das, finde ich, muss man immer berücksichtigen, wenn man gesagt bekommt, wenn man dann irgendwie abfragt beim Brautpaar, ja, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Ja, Google. Ja, okay. Und da muss man immer noch mal ein bisschen weiterfragen, wie es dann dazu kam, warum man dann gebucht wurde. Weil oftmals ist es dann letztendlich doch Instagram und da kann man sich da manchmal ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen. Deswegen immer ein bisschen mehr nachbohren.
Ja, genau. Also es ist ja auch oft die Mischung einfach, die es macht, ne? Also wir haben ja schon gelernt, der Kunde braucht heutzutage einfach sehr, sehr viele verschiedene Touchpoints, bis es mal dazu kommt, dass er anfragt. Ja, also bis es überhaupt zur Anfrage kommt, und dazu zählen ja natürlich Instagram, ob es jetzt eine Story ist, ob es ein Reel ist, ob es die Website ist, wo man dann eben nochmal drauf schaut und so weiter, eine Werbeanzeige gesehen und so weiter, ne? Also da zählt ja all dieses mit dazu und verhelfen eben diese Touchpoints immer mehr größer werden zu lassen, bis es dann tatsächlich zu einer Anfrage kommt. Aber wo wir gerade auch bei den Touchpoints sind, hast du auch schon mal Werbeanzeigen über Social Media geschaltet oder ist das tatsächlich alles organisch entstanden über die Zeit?
Also gerade am Anfang habe ich die Werbeanzeigen genutzt, um wirklich die Reichweite nochmal so ein bisschen zu pushen und habe dann auch alles Mögliche schon ausprobiert von jeden Tag, 30 Tage lang ein Reel posten, um da nochmal zu gucken, wird die Reichweite gepusht, genau.
Okay, und hast du dann eher Beiträge beworben, die du sowieso gepostet hast oder hast du dann tatsächlich über den Werbeanzeigenmanager Kampagnen geschaltet?
Nee, in der Tat wirklich hier einfach nur auf den Knopf oder auf dem Button Beitrag bewerben. Da war ich dann doch relativ einfach und unkompliziert unterwegs.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, der Werbeanzeigenmanager ist für mich persönlich ist ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, das hören wir auch tatsächlich sehr oft. Ist aber gar nicht so schlimm, wenn man es einmal verstanden hat. Also falls du da mal Bedarf hast, können wir dir da natürlich auch sehr gerne behilflich sein, weil es ja tatsächlich jetzt schwieriger geworden ist, diesen Beitrag bewerben Button einfach mal so zu klicken. Man muss da ja jetzt Guthaben hinterlegen und vielleicht auch ein Hinweis, alle, die iPhone-Nutzer sind, die zahlen über die App. Also wenn man diesen Beitrag bewerben Button über die App betätigt, zahlt man einen gewissen Prozentsatz noch drauf. Also man zahlt mehr für die Werbeanzeige, wenn man das über diesen Button macht, beziehungsweise direkt über die Instagram-App als iPhone-Nutzer. Also vielleicht auch ein guter Hinweis. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Quick-Folge. Huh? Das wäre doch eine tolle Quick-Folge.
Genau, also das ist auf jeden Fall was ein Fehler wäre heutzutage, wenn man einfach auf den Button klickt, weil man da wirklich ein bisschen Geld verbrennen kann. Aber vielleicht hast du ja, auch wenn das für dich vielleicht damals kein Fehler war, weil es vielleicht für dich funktioniert hat, aber was waren Fehler, die du im Nachgang vielleicht lieber vermieden hättest oder Dinge, die du im Nachgang vielleicht auch ein bisschen bereust und aus denen du lernen konntest?
Ja, was war ein Fehler? Also ich glaube, da komme ich jetzt direkt wieder auf mein Bauchgefühl zu sprechen. Und zwar, ich hätte öfters auf mein Bauchgefühl hören sollen. Jetzt gerade was Kundenprojekte angeht zum Beispiel. Man merkt ja am Anfang schon, okay, passt es? Sei es jetzt zwischenmenschlich oder die Stilrichtung. Ja, harmoniert man? Und oft, wenn mein Bauchgefühl irgendwie Alarm geschlagen hat, dachte ich mir, nee, weil gerade am Anfang brauchst du ja Aufträge. Die Kasse muss ja gefüllt werden. Die Kosten müssen ja gedeckt sein. Und dann habe ich mir im Nachhinein oft gedacht, ach ja, hätte ich den Auftrag mal nicht angenommen. Ne? Das ist wirklich. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, weil ich bin auch ein Mensch, ich muss oft eine Situation mal erleben oder durchleben, damit ich weiß, okay, nee, in die Situation möchte ich nicht mehr kommen. Und das heißt auch immer so schön, man lernt aus Fehlern oder aus Fehlern lernt man. Und dann weiß man für die Zukunft auch, okay, was möchte man nicht mehr machen oder was sind persönliche Grenzen, die sich vielleicht dann einfach nicht gut anfühlen, wenn man sie überschreitet. Und den Tipp kann ich eigentlich jedem geben, hört auf euer Bauchgefühl. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, hat es meistens auch einen Grund.
Ja, total wertvoll.
Was da, finde ich, ganz interessant wäre auch, du machst alles ja, also ist ja alles Handarbeit. Dementsprechend steckst du natürlich super viel Herzblut rein. Und vielleicht ist es ja dann auch so, wenn es dem Brautpaar eben nicht so gut gefällt, dann die Arbeit, ja, dass es einen natürlich extrem trifft, weil es ist ja alles handgemacht und es ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Und hattest du das schon mal, dass am Ende das Brautpaar nicht so happy war oder ja, zu viele Korrekturschleifen nötig waren? Und wie handhabst du sowas?
Also glücklicherweise hatte ich es echt noch nie, dass das Brautpaar am Ende unglücklich war. Ich habe aber auch relativ schnell, wieder zum Thema aus Fehlern lernt man, versucht klar zu kommunizieren, sprich die Korrekturschleifen, weil das war bei mir am Anfang auch so. Dann habe ich gesagt, ja, 3 Korrekturschleifen sind inbegriffen, dann war es die 5., dann war es die 6., die 7. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich muss wirklich Grenzen setzen und habe das dann versucht, einfach besser zu kommunizieren. Ich schicke meinen Paaren auch immer Papiermuster zu, damit sie das von vornherein einfach mal in der Hand haben können, von den Farben, von der Papierstruktur, von der Papierstärke, um da einfach schon mögliche Schwierigkeiten, will ich es jetzt gar nicht nennen, aber mögliche unterschiedliche Vorstellungen einfach dann aus dem Weg zu räumen. Und auf Wunsch gibt es dann auch noch einen Probedruck, bevor die richtige Produktion zum Beispiel von den 60 Karten beginnt und bevor sie dann eben die 60 Karten erhalten und dann warum auch immer total unglücklich wären. Und ich berate halt auch und ich versuche auch wirklich über alles immer aufzuklären, gerade was die Druckveredelung, die Drucktechniken angeht, dass man sagt, okay, ihr habt euch jetzt das Papier ausgesucht, möchtet aber zum Beispiel die Heißfolienprägung. Auf dem Papier ist die Heißfolienprägung nicht ganz so gut, weil da kann ich euch dann das und das empfehlen, weil ja, ich finde, das ist halt auch meine Pflicht, wenn ich als Dienstleister gebucht werde, dass ich über alle Eventualitäten aufkläre und ich will natürlich für das Paar das beste Ergebnis erzielen. Mhm. Und von dem her bin ich da relativ schnell auch in die Kommunikation gegangen, um wirklich zu sagen, okay, hör zu, um diese Eventualitäten eben zu vermeiden, gibt es Papiermuster, es gibt einen Probedruck, ich berate euch hinsichtlich eurer gewählten Druckveredelung dann auch nochmal.
Ja, was ich gerade total spannend daran finde auch, worüber wir wirklich schon so oft gesprochen haben, gerade im Papeteriebereich ist es nämlich ein Riesenthema von ganz vielen Hochzeitsdienstleistern. Wie kommunizierst du denn nach außen, also ganz am Anfang, dein Angebot? Wie war das bei dir am Anfang? Hast du dir von Anfang an Gedanken gemacht, wie strukturierst du dein Angebot? Machst du Paketpreise? Machst du Sets? Kannst du dazu was sagen? Falls es dir nicht zu privat ist, sage ich jetzt mal, wie du dein Angebot rausgibst.
Also am Anfang hatte ich Setpreise, weil ich mir gedacht habe, okay, man macht eine Designpauschale gebündelt, jetzt zum Beispiel für Save the Date, für Einladung und für eine Dankeskarte und dann eben für die Tagespapeterie noch on top. Mittlerweile mache ich es aber so, dass ich alles einzeln aufschlüssel, damit die Paare dann wirklich einen super transparenten Überblick haben und dann auch wirklich für jedes Produkt nachvollziehen können, okay, wie setzt sich der Preis zusammen? Und damit muss ich sagen, fahre ich ganz gut, weil dann sehen sie nicht die große Summe X, sondern sehen wirklich jedes Detail einzeln aufgeschlüsselt.
Ja, super interessant, wirklich. Also ich finde es ja auch gerade bei dem Thema Papeterie, ne? Also ich glaube, dass da die Brautpaare, also bei vielem haben sie ja auch schon so eine gewisse Vorstellung vielleicht oder ne, haben sie schon mal gesehen, aber gerade bei so einem wirklich so einem handgemachten Produkt, was ja wirklich viel Handarbeit und handwerkliches Können eben auch beinhaltet, glaube ich, ist es oft sehr, sehr schwierig, den Kunden oder den Brautpaaren eben auch diesen Wert, der dahinter steckt, zu transportieren und den wirklich auch mitzugeben, okay, Handarbeit hat einfach seinen Preis, ja, und gerade heutzutage, weiß ich nicht, wo die Save-the-Date-Karten vielleicht über WhatsApp verschickt werden oder man eine Hochzeitswebsite macht, weil man das immer aktuell halten will, wie argumentierst du da oder wie findest du, sage ich mal, Brautpaare, die genau diesen Anspruch, den du auch verkörperst und dieses Handwerk wirklich schätzen, hast du da noch irgendwas, was du den Papeteriedesignern so mitgeben kannst oder wie gehst du da vor?
Ja, also ich versuchte auch über Instagram so ein bisschen, Anführungszeichen, Awareness zu schaffen bei den Paaren, dass ich wirklich, ja, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, könnte ich mal wieder machen, einfach so eine Reihe in der Story mache, in der ich erkläre, okay, wie funktioniert die Heißfolienprägung, was unterscheidet zum Beispiel die Heißfolienprägung von der Heißfolierung? Bei der Heißfolienprägung wird für jeden Schriftzug eine eigene Prägeform angefertigt. Die muss dann auf der Maschine platziert werden. Es muss genau ausgemessen werden. Ist der Schriftzug gerade? Ist die Prägetiefe wirklich bei jedem Buchstaben gleich? Haftet die Folie überall gleich? Nicht jede Folie haftet bei der gleichen Temperatur auf jedem Papier gleich. Und das sind alles so viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die halt einfach auch Zeit brauchen. Und jetzt auch gerade, wenn die Paare bei mir im Atelier sind, erkläre ich das dann natürlich direkt an den Maschinen. Da kann ich das dann auch zeigen, da kann ich die Prägeform zeigen und den Prozess einfach nochmal so ein bisschen mit begleiten. Und da ist dann sehr oft so ein Aha-Erlebnis da. Und das habe ich eine Zeit lang auch auf Instagram eben versucht und da so ein bisschen aufgeklärt. Und natürlich betone ich schon auch nochmal, wie hochwertig jetzt meine Materialien sind. Dass die Seidenbänder zum Beispiel handgefärbte japanische Seide ist, dass ich Baumwollpapiere habe, die bis zu 900 Gramm stark sind und die einfach schon im Einkauf viel, viel teurer sind, als jetzt zum Beispiel große Druckereien in einer Massenbestellung im Endeffekt dann einkaufen. Und so versuche ich die Kunden da so ein bisschen an das Ganze ranzuführen und dann natürlich noch zu zeigen, okay, wenn ich die Schleifen binde oder wenn die Karten geschnitten werden, das sind auch alles nochmal Schritte. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz gut in Bezug auf das Angebot. Ich nehme wirklich jeden Schritt mit rein. Also, dass man sagt, okay, die Karte wird auf das Endformat zugeschnitten. Die Seidenbänder werden auch auf die Länge geschnitten, werden um die Einladung gewickelt, werden zum Knoten gebunden, zur Schleife gebunden und erzähle das dann aber auch den Kunden nochmal. Also bei der individuellen Papeterie habe ich zum Beispiel immer einen Kennenlern-Call, in dem wir alles besprechen und da gehe ich das auch alles nochmal mit ihm durch. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass die Paare schon genau wissen, wie viel Zeit eigentlich dafür einberechnet werden muss, weil sie vielleicht selber schon mal irgendwas gemacht haben für einen Geburtstag oder für eine Taufe und da schon mal ein Kirchenheft gemacht haben, habe ich jetzt auch letztens wieder gehört, dass sie gesagt haben, es ist so unglaublich viel Arbeit, wir möchten bei unserer Hochzeit gar nichts machen. Das ist natürlich dann super, weil die Paare natürlich sofort wissen, okay, wie viel Zeit und wie viel Arbeit und Hingabe und Sorgfalt steckt tatsächlich in diesem Produkt, weil viele sagen, ja, aber es ist ja Papier, es ist ja nur eine Karte. Aber letztendlich, wenn man eine Papeteriedesignerin oder Papeteriedesigner bucht, ist es ja eine Dienstleistung, die man kauft. Dass man wirklich sagt, okay, man beauftragt jemanden, der erstellt ein Design für jemanden, der druckt es, der veredelt es, der macht es im Endeffekt fertig, dass wir gar nichts mehr damit zu tun haben müssen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Bei uns war es ein bisschen ähnlich. Wir hatten nämlich unsere Save-the-Date-Karten selbst gemacht gehabt. Und das war so viel mehr Arbeit, als ich dachte. Und deswegen haben wir dann gesagt gehabt, okay, unsere Papeterie für die große Hochzeit, die geben wir ab. Weil das ist einfach, erstens mal wollen wir was Besonderes. Wir wollen, dass wir das aufheben wollen. Aber nicht nur wir, sondern auch vielleicht Gäste, die sagen, wow, was eine schöne Einladung. Die hebe ich mir mal auf, die behalte ich in Erinnerung. Und auch einfach, dass es sich durchzieht mit einem roten Faden, dass es dann einfach wirklich alles Hand in Hand übergeht von den Einladungskarten zu den Menükarten zu irgendwie Cocktailschildern und dann am Ende auch die Dankeskarte, damit es irgendwie alles so, ja, aus einem Guss ist. Und da haben wir gesagt gehabt, boah, ganz ehrlich, dafür haben wir irgendwie gar keine Zeit und das soll perfekt und schön werden. Das will man ja in der Regel einmal im Leben verschicken, to be honest. Und dementsprechend haben wir dann auch gesagt gehabt, ganz ehrlich, Qualität hat einfach, so blöd es jetzt klingt, seinen Preis. Und das ist auch vollkommen fein für uns. Wenn man das immer mal in Relation setzt mit anderen Sachen für die Hochzeit, da hat man ja dann auch das Budget. Also ich glaube, es ist immer so eine Prioritätensache auch, ne, was einem wichtiger ist. Und dementsprechend, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine große Zielgruppe für da. Es gibt, glaube ich, einfach so die einen, die sagen, komm, ich schicke per WhatsApp einfach so eine Canva-Vorlage und dann gibt es die anderen. Und ich glaube einfach, dass wenn du eben genau diese Zielgruppe anziehst, einfach durch deinen Account, dass du da noch sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben wirst, weil gutes Handwerk, das wird, glaube ich, nicht aussterben. Ja, vielleicht, Sabrina, wir haben noch eine Frage zum Thema Etsy gehabt.
Yes, genau. Wir hatten noch eine Frage zum Thema Etsy. Wie stehst du denn dazu? Und zwar haben ja viele Papeteriedesigner sozusagen als Nebeneinkommensquelle einen Etsy-Shop oder einen Online-Shop, wo sie eben auch Designs verkaufen, noch zusätzlich zu dieser individuellen Papeterie. Wie stehst du dazu, eben auch vorgefertigte Designs dann ja noch zusätzlich zu verkaufen, um da eben auch noch eine Einkommensquelle dann zu generieren?
Also ich stehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich habe auch einen Etsy-Shop. Da verkaufe ich jetzt zwar keine Design-Kollektionen. Die gibt's bei mir zum Beispiel trotzdem über die Homepage. Wenn mir da einfach der persönliche Kontakt mit den Paaren wichtig ist, dass man nochmal bespricht, okay, was möchtet ihr ändern? Wie können wir eure Kollektion oder die ausgewählte Kollektion auf euer Hochzeitskonzept anpassen? Aber ich nutze Etsy zum Beispiel auch sehr viel für Grußkarten, Weihnachtskarten, Ehegelübde und solche, ich sag mal, Standardsachen, die jetzt gar nicht unbedingt viel personalisiert werden müssen, dass man da einfach ja so eine Art passives Einkommen noch hat. Man produziert die Karten vor und letztendlich finde ich Etsy in der Hinsicht auch super, weil die Leute sind ja schon auf Etsy. Du musst die da nicht mehr hinbekommen. Das heißt, es ist anders, als wenn du jetzt zum Beispiel auf deiner Homepage einen Shop hast. Die Leute müssen ja deinen Shop erstmal finden. Auf Etsy tummeln sich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Käufer. Klar musst du da auch wieder gucken mit SEO. Aber wenn das dann gut funktioniert, dann ist Etsy, finde ich, eine super Möglichkeit, da eben auch noch, ich sag mal, Standardprodukte zu verkaufen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Etsy ist halt prädestiniert für die Hochzeitsbranche. Da findet man allerlei, auch so irgendwie Geschenke und keine Ahnung. Und man gibt einfach das Thema Hochzeit mal ein, weil man irgendwie was für die Trauzeugin finden will. Und wie du sagst, über SEO kommt man dann doch zu was anderem. Und ich finde auch, dass einfach Etsy wirklich für die Hochzeitsbranche sehr, sehr dankbar ist. Auch wenn man natürlich Abgaben hat. Ne? Das muss man immer bedenken im Vergleich dann zu seinem eigenen Online-Shop, wo natürlich alles zu 100% dir gehört. Aber ich glaube, so als Add-on ist es einfach, ja, nice to have, wie du gesagt hast, so ein bisschen in Anführungszeichen ein passives Einkommen zu generieren.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, super. Ich würde sagen, dann war es das auch mit den Fragen von unserer Community. Hast du noch irgendwas als Abschluss, was du noch gerne angehenden Papeteriedesignern oder allen Hochzeitsdienstleistern mitgeben möchtest? Irgendwas Abschließendes, wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden.
Ja, das hatte ich vorher schon angesprochen, in der Tat, dass man dranbleiben muss, dass man, ja, es gibt Niederschläge, die gibt's immer wieder, aber nach jedem Regen kommt auch die Sonne wieder raus und man muss einfach die Zähne zusammenbeißen und ich finde auch in solchen Phasen wächst man am meisten und dann lohnt sich's und wie oft habe ich mir dann schon gedacht, oh Gott sei Dank bin ich da dran geblieben, Gott sei Dank habe ich nicht aufgegeben, habe weitergemacht und ja, das ist einfach, finde ich, das Wichtigste, dranbleiben, weitermachen, auch keine Angst davor haben, neue Dinge mal auszuprobieren und den Mut nicht verlieren.
Ja, das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Dann noch eine Sache, vielleicht hast du, wenn sich jetzt irgendjemand denkt, ach ja, die Tanja, die fand ich jetzt so sympathisch im Podcast, mit der würde ich mich gerne mal austauschen. Bist du da offen für? Dürfen dich die Leute auch noch mal im Nachgang dir Fragen stellen? Und wie können sie dich am besten kontaktieren?
Super, super gerne. Ich freue mich immer über den Austausch, ob jetzt mit Papeteriedesignern oder mit anderen Hochzeitsdienstleistern. Also wahnsinnig gerne. Gerne über Instagram oder ansonsten auf Instagram ja doch relativ schnell viel untergeht, auch einfach über meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich sehr über jeden Austausch, ja.
Super. Das verlinken wir auch sehr, sehr gerne dann nochmal in den Shownotes. Da packen wir alle deine Kontaktdaten nochmal mit rein. Und dann würde ich sagen, Tanja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview. Ich fand es großartig, mit dir zu sprechen. Und ja, würde sagen, vielen lieben Dank.
Ich danke euch.
Ja, dann macht's gut und eine schöne Woche. Die ist ja jetzt startermotivierend für euch nach den Worten von Tanja. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.